D-Radio Wissen. Update.
Es ist gut, dass es dem Bundesamt für Verfassungsschutz gelungen ist, einen mutmaßlichen Islamisten unter seinen Mitarbeitern zu enttarnen,
sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Andere fragen dagegen, wie konnte sowas überhaupt passieren? Beim Verfassungsschutz sorgt ein mutmaßlicher Maulwurf in den eigenen Reihen für Aufregung. Das ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Jakob Vogel, guten Abend.
Update.
Die Nachricht kam gestern Abend. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat einen mutmaßlichen Islamisten in den eigenen Reihen enttarnt. Der Chef des Bundesamts, Hans-Georg Maaßen.
Ein mehrfacher Familienvater in geordneten Verhältnissen, der dann auch im Dienst gute Arbeit gemacht hatte und wo sich dann nachher herausgestellt hat, dass er offensichtlich Islamist ist.
Richtig erklären, wie es der Mann bis in den Inlandsgeheimdienst schaffen konnte, konnte sich das auch heute dessen Chef nicht.
Wir haben eine gründliche Sicherheitsüberprüfung gemacht, wo 5 Referenzpersonen befragt wurden, wo sämtliche Register abgecheckt worden waren.
Der Mann sei unauffällig gewesen und habe eine gute Arbeit gemacht. Er hatte erst im Frühjahr als Quereinsteiger beim Geheimdienst angefangen. Mehr weiß ARD-Terrorexperte Michael Götschenberg.
Im Internet war er alles andere als unauffällig unterwegs, im Gegenteil. In einem islamistischen Internet-Chat bekannte der Mann sich mit falscher Identität dazu, beim Verfassungsschutz zu sein und verriet offenbar sensible Details über Einsätze. Doch nicht nur das. Man könne weitere Islamisten beim Verfassungsschutz einschleusen, soll er vorgeschlagen haben. Auch von einem Anschlag auf die Zentrale des Bundesamts in Köln-Chorweiler soll die Rede gewesen sein. Der Anschlagsplan scheint jedoch von der Umsetzung weit entfernt gewesen zu sein.
Inzwischen sitzt der 51-Jährige in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt und unklar ist, inwiefern er schon beim Verfassungsschutz Schaden anrichten konnte und wie viel er überhaupt verraten hat. Trotzdem, der Fall wirft Fragen auf. Grüne und SPD verlangen Aufklärung. Vor allem darüber, wie der Mann trotz Sicherheitsüberprüfung nicht entdeckt werden konnte. Eine Erklärung dafür gab es heute schon vom Verfassungsschutzpräsidenten persönlich. Maaßen sagte, der Mann habe sich unbemerkt und schnell radikalisiert. Noch nicht mal seine Familie soll davon was bemerkt haben. Nichtsdestotrotz, der Verfassungsschutz will jetzt schauen, wie er solche Sicherheitslücken in Zukunft vermeiden kann.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Über den Islamisten beim Verfassungsschutz diskutiert auch das Netz. Investigator schreibt auf tagesschau.de: Mein Vertrauen in den Verfassungsschutz ist schwer beschädigt. Eine eingehende interne Untersuchung und entsprechende Konsequenzen sind erforderlich. Darüber muss die Öffentlichkeit in vollem Umfang informiert werden. Rara sieht es anders. Wenn die betreffende Person bisher nichts getan hat und erst während der Zeit beim Dienst anfing, sich als Islamist zu betätigen, ist es doch gut, dass er zumindest im späteren Verlauf erfasst wurde. Ich wüsste auch nicht, wie man ihn vorher hätte stellen sollen. Volker Dohr wird bei Twitter ironisch. Ich habe vollstes Vertrauen, dass der Verfassungsschutz den jüngsten Skandal ähnlich zügig aufklären wird wie die NSU-Morde. Und Hadia freut sich. Statt die Islamisten zu beobachten, beobachten die Islamisten den Verfassungsschutz. Zifferblatt kommentiert bei Zeit Online: Und so ein Bundesamt soll die deutsche Bevölkerung vor islamistischen Terroranschlägen schützen? Mir wird Angst und Bange. Jetzt verstehe ich auch, was de Maizière mit der Aussage meinte, Teile der Antworten würden die Bevölkerung verunsichern.
Was sonst noch wichtig war?
Pauschal jede Party an Karfreitag zu verbieten, das geht nicht. Das hat das Bundesverfassungsgericht jetzt in einem Fall aus Bayern entschieden. Die Richter sagen, der ausnahmslose Schutz des Feiertags im Freistaat verstößt gegen das Grundgesetz. Mehr von unserem Reporter Wolf Berndt.
Der Teil des bayerischen Feiertagsgesetzes, der am Karfreitag jede Musikveranstaltung mit Getränkeausschank verbietet, und zwar ohne Ausnahme, der ist mit der Freiheit der Weltanschauung und der Versammlungsfreiheit unvereinbar und daher nichtig. In allen anderen, auch streng katholischen Bundesländern, haben die Behörden zumindest die Möglichkeit, an Karfreitag Musik- und Tanzveranstaltungen ausnahmsweise zu erlauben.
Geklagt in Karlsruhe hatte der Bund für Geistesfreiheit. Die Organisation fordert die strikte Trennung von Kirche und Staat. Sie hatte am Karfreitag 2007 eine Heidenspaßparty in einem Münchner Theater organisiert, die, wie erwartet, verboten wurde. Die Verfassungsrichter sagen aber, das war nicht okay. Die Lufthansa geht im Tarifstreit auf die Piloten zu. Die Fluggesellschaft will ihr bisheriges Angebot nicht mehr an die Bedingung knüpfen, dass an anderer Stelle Geld gespart wird. Die Pilotengewerkschaft sagt, sie wisse noch nicht, ob sie den Vorschlag als neues Angebot werten wolle. Die Lufthansa bietet bisher 4,4% mehr Geld und eine Einmalzahlung an. Die Piloten fordern über einen Zeitraum von 5 Jahren 22% mehr Geld. Gegen die Streiks der Piloten haben heute Teile des Lufthansa-Bodenpersonals demonstriert. Ein Mitarbeiter von Lufthansa Cargo ärgerte sich.
Man muss immer wieder dran denken, auf was für einem Niveau sich unsere Piloten befinden. Auf allerhöchstem. Und dann nochmal 20% mehr, das entspricht dem Jahresgehalt von einer Flugbegleiterin. Also die Typen sind total durchgeknallt.
Die Piloten haben seit letzten Mittwoch gestreikt. Für morgen rechnet die Lufthansa mit normalem Flugbetrieb. Bund und Länder wollen abgelehnte Asylbewerber schneller wieder abschieben. Bundesinnenminister Thomas de Maizière schlug zum Abschluss der Innenministerkonferenz in Saarbrücken eine zentrale Abschiebestelle vor. Außerdem sollen freiwillig Ausreisende stärker unterstützt werden. Streit gibt es noch über die Umsetzung. Einig waren sich die Innenminister darüber, dass Verkehrssünder in Zukunft deutlich höhere Strafen zahlen sollen, vor allem bei Vergehen, bei denen Menschenleben gefährdet werden. Die Bußgelder sollen aber nicht nach der Höhe des Einkommens gestaffelt werden. Auch für Einbrecher soll es bald schärfere Strafen geben. Außerdem soll der minderschwere Fall des Wohnungseinbruchs abgeschafft werden. Möge das Wort die einzige Waffe der Kolumbianer sein. Das sagte der Chef der FARC-Rebellen, Rodrigo Londoño, bei der Unterzeichnung des überarbeiteten Friedensvertrags zwischen seiner Rebellengruppe und der kolumbianischen Regierung.
Que la palabra sea la única arma de los colombianos.
Das Abkommen hat gestern seine vorletzte Hürde genommen. Der Senat hat dem Friedensvertrag zugestimmt. In diesen Minuten debattiert das Repräsentantenhaus über den Pakt. Und von seiner Zustimmung hängt jetzt alles ab. Tritt das Abkommen in Kraft oder scheitert es noch einmal? Beobachter gehen davon aus, dass die Mehrheit der Abgeordneten dem neuen Vertrag zustimmen werden. Ist das der Fall, tritt der Vertrag morgen dann wirklich in Kraft. Das Friedensabkommen besiegelt dann offiziell das Ende des bewaffneten Kampfes der FARC-Rebellen gegen die kolumbianische Regierung. In dem Konflikt waren seit Mitte der 60er Jahre mehr als 260.000 Menschen getötet worden. Viele Tausend werden bis heute vermisst. Für die Bemühungen um den Frieden mit den Rebellen hat Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos dieses Jahr den Friedensnobelpreis bekommen. Er hatte bei der Unterzeichnung vor knapp einer Woche Bert Brecht und Henry Miller zitiert.
Que un hombre es un hombre.
Weil der Mensch ein Mensch ist und jeder Krieg eine Niederlage.
Es una derrota.
Was noch wichtig wird.
Deutschland übernimmt morgen den Vorsitz der G20-Staaten. Das ist die Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer. Sie stehen für knapp 90% der weltweiten Wirtschaftsleistung und repräsentieren etwa 2/3 der Weltbevölkerung. Die G20 gibt es seit 1999. Das Forum hat sich zur Aufgabe gemacht, weltweit das Wirtschaftswachstum zu stärken und globale Finanzkrisen zu verhindern. Zuletzt hatte China den Vorsitz, jetzt übernimmt die Bundesregierung. Umweltgruppen fordern, dass sich Deutschland zum Beispiel dafür einsetzt, dass Subventionen für fossile Energien abgebaut werden. Jürgen Mayer vom Forum Umwelt und Entwicklung.
G20, das sind die größten Ökonomien der Welt. Wenn die jetzt mal ernst machen, dann hat das schon Konsequenzen.
Deutschland will in der Zeit seiner Präsidentschaft aber nicht nur Klima, Energie und Außenpolitik in den Fokus stellen, sondern auch Hilfen für Afrika oder die Folgen der Digitalisierung thematisieren.
Und sonst in der Welt?
Der künftige US-Präsident Donald Trump hat 2 wichtige Minister nominiert. Um die Finanzen soll sich künftig der frühere Goldman Sachs-Banker Steven Mnuchin kümmern. Für den Handel wird der Milliardär und Investor Wilbur Ross zuständig sein. Mnuchin war schon im Wahlkampf für die Finanzierung der Kampagne Trumps verantwortlich. Ross war in New York Privatisierungsberater des früheren Bürgermeisters Rudy Giuliani. Trump kündigte außerdem an, sich aus seinem Geschäftsimperium zurückzuziehen. Er überlasse sein Geschäft seinen Kindern, um sich auf die Präsidentschaft konzentrieren zu können. Einen Tag nach dem Flugzeugabsturz haben die Menschen in Chapecó Abschied von den Opfern genommen. Viele der mehr als 70 Toten stammten aus der brasilianischen Stadt. An Bord waren das Fußballteam und 20 Journalisten. Die Maschine war auf dem Weg zum Final-Hinspiel um den Südamerika-Cup gegen die Mannschaft aus Medellin in Kolumbien. Bei der Trauerfeier hatten sich viele Menschen das grüne Trikot des Vereins angezogen. Auf dem Spielfeld des Heimstadions legten viele Fans Rosen nieder. Unter den 6 Insassen, die das Unglück überlebt haben, sind 3 Spieler. Sie sind allerdings so schwer verletzt, dass sie wohl nicht mehr arbeiten können. Das Flugzeug war rund 50 Kilometer vor Medellin abgestürzt. Warum, ist noch nicht geklärt. Nach aktuellen Angaben kamen 71 Menschen ums Leben. Die Behörden waren zunächst von 75 Toten ausgegangen, aber anders als geplant hatten 4 Passagiere die Reise gar nicht angetreten. Britische Veganer sind empört. Die neuen 5-Pfund-Scheine, die seit September in Umlauf sind, enthalten Spuren von Talg, also tierischem Fett. Und das, so finden mittlerweile mehr als 85.000 Unterstützer, geht gar nicht. Sie alle haben eine Online-Petition unterschrieben, in der sie fordern, die Scheine ohne tierische Produkte herzustellen. Die Bank of England hat inzwischen bestätigt, dass sich eine Spur von Talg in den Scheinen befindet. Die Firma, die Scheine herstellt, halte mit, man verwende wissentlich keine tierischen Produkte. Ein Sprecher sagte der deutschen Presseagentur, das zugekaufte Rohmaterial werde jetzt untersucht. Und grundsätzlich sei man bereit, einen Ersatzstoff zu verwenden, der ohne tierische Stoffe auskommt. Allerdings kaum kurzfristig und nicht über Nacht.
Wissensnachrichten.
In Europa werden pro Jahr rund 11 Millionen Tiere für Versuche verwendet, die meisten davon für die biologische Grundlagenforschung, aber auch für Medikamententests und in der Ausbildung, also zum Beispiel für Medizinstudenten, die später mal Menschen operieren werden. Weil Tierversuche so oft polarisieren, haben wir ein Erklärvideo für euch produziert, ab heute zu finden auf unserer Website und auf Facebook. Recherchiert hat das Ganze Jenny Rieger aus unseren Wissensnachrichten. Kann man die Ergebnisse von Tierversuchen überhaupt auf den Menschen übertragen?
Ja, das ist ein Kritikpunkt, der oft auftaucht und der ist auch ziemlich wichtig. Das Versuchstier, das am allerhäufigsten verwendet wird, ist die Maus. Also in Europa macht sie fast 2/3 aller Versuchstiere aus, jetzt Insekten wie Fruchtfliegen und so weiter nicht eingerechnet. Und der Vorteil ist ziemlich offensichtlich. Mäuse sind klein, sie sind leicht zu halten und vor allem billig und sie vermehren sich schnell. Und in vielem sind sie uns tatsächlich ziemlich ähnlich. Also erstmal wichtig, sie sind auch Säugetiere und sie haben ein ähnliches Immunsystem wie wir. Und deswegen werden auch viele Medikamententests erstmal an Mäusen gemacht. Aber in manchen Aspekten sind sie eben ganz anders als wir.
Okay, also sollte man in solchen Fällen lieber Tests dann an anderen Tierarten machen?
Ja, manchmal eignen sich größere Tiere tatsächlich besser, zum Beispiel Schweine. Die können zum Beispiel natürlicherweise Grippe bekommen und haben dann auch ähnliche Symptome wie wir, im Gegensatz zu Mäusen. Mhm. Aber auch wenn uns Tiere ähnlich sind, kann es ziemlich schwer sein, vorherzusagen, ob sie genauso reagieren wie wir, zum Beispiel auf ein neues Medikament.
Okay, das ist sehr interessant, aber es gibt ja auch Initiativen, Tierversuche komplett zu ersetzen. Was ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
Ja genau, eigentlich haben das britische Wissenschaftler schon in den 1950ern formuliert, dass man Tierversuche möglichst vermeiden, reduzieren und verbessern sollte. Und dafür gibt es heute neue Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man Tiere jetzt genetisch manipulieren und dem Menschen ähnlicher machen. So werden die Versuche repräsentativer und auf längere Sicht braucht dann weniger Tiere. Und viele Forscher arbeiten auch daran, Tiere im Labor komplett zu ersetzen, also zum Beispiel durch Computermodelle oder durch Zellkulturen. Aber alles kriegt man wohl nicht weg aus dem Labor. Also zum Beispiel angehende Chirurgen müssen ja trotzdem noch irgendwie üben. Also bis auf Weiteres werden solche Alternativen wohl eher Ergänzung als Ersatz sein.
Okay. Tierversuche sind auch für die Entwicklung von Impfstoffen wichtig. Und hier machen wir einen Themenwechsel. Und diese Impfstoffe, die müssen in den Kühlschrank. Die sind in tropischen Entwicklungsländern aber oft Luxusgüter.
Genau, und das ist ein Problem für Ärzte. Impfstoffe müssen nämlich bei 2 bis 8 Grad gelagert werden und eine durchgängige Kühlkette zu organisieren, das ist ziemlich aufwendig und auch teuer. Und das ist der Hauptgrund, warum in abgelegenen Regionen weiterhin nur wenige Menschen gegen ansteckende Krankheiten geimpft sind. Das sagt die Organisation Ärzte ohne Grenzen.
Kann man denn vielleicht Impfstoffe irgendwie bei höheren Temperaturen haltbar machen?
Ja, genau das hat jetzt gerade ein internationales Forscherteam im Fachblatt Nature Communications vorgestellt. Die haben es geschafft, Impfstoffe gegen Viruskrankheiten bei Raumtemperatur haltbar zu machen. Und zwar mit Hilfe von 3 verschiedenen Zusatzstoffen, unter anderem Nanopartikel und Haushaltszucker. Oh. Und alle Mittel haben dabei geholfen, dass die abgeschwächten Viren im Impfstoff sich länger hielten, und zwar mehrere Wochen ohne Kühlung. Bisher haben die Forscher diese Impfstoffe erst an Nagetieren getestet. Ob die Zusatzstoffe für Menschen irgendwelche Nebenwirkungen haben, das muss noch geprüft werden.
Okay, zum Schluss noch was Weihnachtliches in Weihnachtsliedern. Da geht es um Geschenke, um Weihnachtsbäume, darum, dass man einander mag und die Zeit miteinander verbringt. Warum also eigentlich Weihnachtslieder überhaupt noch selbst schreiben?
Ja, das haben sich Forscher der Uni Toronto wohl auch gedacht und einfach eine künstliche Intelligenz mit der Komposition beauftragt. Als Vorgabe haben sie dem Programm nichts weiter gegeben als ein kitschiges Weichzeichnerfoto von einem bunt geschmückten Weihnachtsbaum.
Toll.
Und dann ließen sie das Programm einfach mal durch weihnachtsrelevante Datenbanken wühlen. Und den Prozess beschreiben die Forscher als neuronales Karaoke. Das heißt, die künstliche Intelligenz lernt, bestimmte Melodien, Textelemente und Rhythmen mit dem Bild zu verbinden.
Klingt total spannend. Wie klingt das jetzt?
Christmas tree is filled with flowers.
Naja, rausgekommen ist jetzt nicht gerade der nächste Weihnachtshit, aber die Forscher glauben, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es soweit ist.
Ganz sicher. Danke, Jenny Rieger.
Wetter.
Und das bleibt zweigeteilt und der Süden hat dabei deutlich bessere Karten. Hier bleibt es auch am Abend trocken, der Nordosten dagegen bekommt es weiter mit vielen Wolken und Regen zu tun. In Sachsen fällt sogar hier und da Schnee. Morgen in der Mitte und im Norden weiter viele Wolken und Regen, zwischen Saarland und Alpen trocken. Es wird etwas milder mit Höchstwerten zwischen 3 und 10 Grad. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.